Deutschlandfunk Nova. Update mit Jenny Gärtner.
Das Deutsche Rote Kreuz wollte heute eigentlich ein Flugzeug nach Marokko losschicken. An Bord 3000 Isomatten, 550 Familienzelte. Aber die Maschine ist nicht abgehoben, weil Marokko da neue Regularien erlassen hatte, so hieß es offiziell, und generell Hilfe aus Deutschland ablehnt. Ärzte ohne Grenzen sind vor Ort. Christian Katzer sagt, die haben das da einfach gut im Griff.
Wir sehen, dass Hubschrauber, Krankenwagen eingesetzt wurden. Es wurden auch zwei Krankenhäuser von der Armee, so Zeltkrankenhäuser, aufgebaut. Sehr professionell. Und wir sehen im Moment wirklich keinen Bedarf, medizinisch aktiv zu werden.
Wie internationale Hilfe aussieht und ob ihr selber helfen könnt, das hört ihr jetzt im Podcast. Wir reden außerdem über Innovationen, aber nicht aus dem Silicon Valley, irgendwelche krassen Tech-Unternehmen in den USA oder so, sondern wir bleiben bei uns in Deutschland. Es geht gedanklich nach Baden-Württemberg, denn das Bundesland landet in einem internationalen Ranking auf Platz 3. Warum, das hört ihr gleich. Und es geht ums Schwimmen. Also vielleicht wart ihr in diesem Sommer schwimmen in Düsseldorf und in Hamburg. Da darf man natürlich auf keinen Fall schwimmen in Rhein oder Elbe. Und deswegen gibt es mehrsprachige Warnschilder. Hier nicht schwimmen auf verschiedenen Sprachen. Weil der DLRG das für eine gute Idee hält, sagen die, wir hätten das gerne bundesweit. Sie sagen, viele Menschen, die jedes Jahr ertrinken, die können laut ihr Angaben einfach kein Deutsch.
Bei anderen Nationalitäten ist vielleicht oftmals sind die Berührungspunkte mit dem Thema Wasser oder generell auch Gewässern vielleicht auch ganz, ganz anders und da werden die Gefahren damit unterschätzt.
Katharina Dauer vom DLRG sagt das. Deswegen möchte sie gerne Ukrainisch auf den Schildern haben, arabische Sprachen auch bitte. Warum da kein Symbolbild ausreicht, so von wegen hier nicht schwimmen, das hört ihr im Update-Podcast am 14.09. Auf geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Nach dem schweren Erdbeben in Marokko schwindet wirklich jeden Tag die Hoffnung, dass man noch Lebende findet in den Trümmern. Auf der anderen Seite tritt natürlich jetzt ganz stark in den Fokus ärztliche Hilfe von denjenigen, die das Erdbeben überlebt haben. Das ist natürlich super wichtig. Deutsche Rettungsorganisationen spielen dabei aktuell keine große Rolle. Das Technische Hilfswerk hat seinen Start ins Krisengebiet in dieser Woche bereits auf unbestimmte Zeit abbrechen müssen. Und auch das Deutsche Rote Kreuz, heute war ja die Idee, nach Marokko zu fliegen mit einem Flieger. Auch da wurde dann nochmal gesagt, das brechen wir ab, das lassen wir. Es gab da kein Go aus Marokko, aber immerhin sind bisher schon ein paar Gelder geflossen. Wie sieht das aus bei größeren privaten Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel den Ärzten ohne Grenzen? Darüber spreche ich jetzt mit Christian Katzer. Er ist Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen, jetzt bei mir am Telefon. Hallo.
Hallo, guten Nachmittag.
Sind Ärzte ohne Grenzen schon vor Ort mit Helferinnen und Helfern?
Ja, wir sind innerhalb von 24 Stunden mit kleineren Teams, etwa 15 Personen, vor Ort und sind gerade dabei, Evaluierungen durchzuführen und zu gucken, wie ist denn die Situation wirklich vor Ort.
Können Sie denn aktiv helfen?
Im Moment sind wir nicht aktiv. Wir haben einige kleinere Spenden getätigt, aber wichtig ist erstmal immer festzustellen, was ist denn der Bedarf. Und was wir sehen ist, dass es eine riesengroße Mobilisierung durch den marokkanischen Staat gab, durch die Armee, lokale Zivilgesellschaft, die wirklich die unmittelbare und akute medizinische und humanitären Bedarf abgedeckt haben.
Das heißt, im Prinzip haben Sie das Gefühl, Marokko kriegt das gerade ganz gut alleine hin?
Das ist, was wir sehen, dass wirklich die Erstversorgung von Verletzten und Menschen, die halt Hilfe brauchen, wirklich gut funktioniert. Krankenhäuser wurden umdisponiert. Alles, was geplant war an chirurgischen Eingriffen, wurde abgesagt, sodass wirklich Platz ist für Notfälle. Wir sehen, dass Hubschrauber, Krankenwagen eingesetzt wurden. Es wurden auch zwei Krankenhäuser von der Armee, so Zeltkrankenhäuser aufgebaut in den betroffenen Gebieten, um Erstversorgung zu machen. Das ist wirklich sehr professionell und wir sehen im Moment wirklich keinen Bedarf für uns als humanitäre medizinische Organisation, medizinisch aktiv zu werden. Es gibt einen psychologischen Bedarf.
Psychologisch, das heißt, die Leute einfach vor Ort zu betreuen, weil viele natürlich traumatisierte Dinge erlebt haben, traumatisierende.
Genau, und es muss für uns wirklich so Hand in Hand gehen. Das haben wir in anderen Katastrophen gesehen, dass ja, Menschen haben alles verloren. Die wissen jetzt, ja, da hat vielleicht auch jemand überlebt und der wird dann in den Hubschrauber geladen und fliegt weg. Und was passiert denn da jetzt? Wie geht es denn weiter? Die Zukunft? Und das ist oft in vielen Ländern, was übersehen wird in der Katastrophenantwort sozusagen auf so eine Katastrophen. Ja, in der Provinz, in der jetzt das Erdbeben war, gibt es auf 400.000 Einwohner irgendwie einen Psychiater und keine Psychologen. Wir merken aber auch, wenn wir mit den Einsatzkräften vor Ort sprechen, mit dem Gesundheitsministerium, dass sie daran denken, dass sie versuchen, da psychologische Unterstützung heranzuholen, sodass wir immer nur noch so ein bisschen on Standby sind, ob denn ein Bedarf entsteht, wo wir unterstützen können.
Mhm. Wenn es dazu kommen würde, mit wem muss man da vor Ort sprechen oder verhandeln, damit man wirklich am Ende sagt, hey, wir können euch da helfen?
Letztendlich gibt es eine ganz klare zentrale Koordination, auch in Marokko. Das ist oft bei solchen Katastrophen der Fall, dass der souveräne Staat, wo das passiert, wenn er in der Lage ist, es selber koordiniert. Wir sind da mit den Einsatzzentralen zentral vor Ort, ja in der Hauptstadt, aber auch vor Ort gibt es immer wieder Ansprechmenschen, die zum Beispiel vom Gesundheitsministerium sind oder vom Katastrophenschutz, die uns zum Beispiel auch bei diesen, da helfen, überhaupt einen Überblick zu gewinnen. Mit denen sind direkt Ansprechpartner, mit denen besprechen wir sowas und fragen dann, was gebraucht wird oder sagen denen, was wir sehen und haben dann zum Beispiel bei der psychologischen Betreuung, wo wir dann Bedarf sehen, die Antwort bekommen, ja, wir sind da dran, das sollte jetzt in den nächsten Tagen passieren, aber genau, das passiert dann eventuell.
Durch die deutsche Brille hat man die Woche so ein bisschen das Gefühl, wir würden euch gerne helfen. Warum lasst ihr uns nicht? Dauert das aktuell länger in Marokko? Da gab es ja heute auch nochmal die Aussage, es gibt neue Regularien. Oder ist das üblich, was da gerade passiert so?
Ja, für uns als internationale und unabhängige und sehr erfahrene medizinische Organisation zeigt die Erfahrung, dass Koordination extrem wichtig ist und dass natürlich ein souveräner Staat, wie hier in dem Fall Marokko, natürlich in der Lage ist, Hilfe zu koordinieren und selber erstmal eine Antwort auf die Katastrophe zu bringen, was wir ja sehen, sodass es durchaus nicht unüblich ist, dass auch wir gesagt bekommen, wartet mal, wir brauchen euch gerade nicht, vielen Dank für das Angebot, aber wir kommen da alleine klar. Von daher ist wirklich der Marokko in der besten Position, die Strategie des Landes zur Filterung der angebotenen Hilfe durchzuführen. Und das ist, wie gesagt, sehr üblich in solchen Konflikten.
Wenn ich jetzt von Deutschland aus sage, ich möchte aber gerne Geld spenden in die Region, ist das eine gute Idee? Kann man das machen?
Also prinzipiell Ärzte ohne Grenzen, wir rufen noch nicht zu spenden auf, weil wir einfach noch nicht aktiv sind. Wir sind immer sehr transparent. Was natürlich aber ist, dass wir haben wie so einen Notfalltopf, in dem wir natürlich immer gerne Spenden haben, um zum Beispiel jetzt dieses Team loszuschicken und einfach mal zu gucken, wird da Hilfe gebraucht. Das kostet natürlich auch Geld, ist nicht so stark, aber dieser Notfalltopf, der ist halt extrem wichtig für uns, um reaktiv sein zu können, auch wenn zum Beispiel mal nicht großes mediales Interesse ist. Sollte trotzdem jemand einen Wunsch haben, ja, ich kenne Leute vor Ort, es gibt einige Organisationen, die vor Ort sind und die auch aktiv Spenden einwerben. Wenn einem das wichtig ist, jetzt für Marokko zu spenden, da gibt es sehr viele Möglichkeiten.
Das sagt Christian Katzer. Er ist Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen. Wir haben darüber gesprochen, wie die Lage in Marokko gerade aussieht und wie man Hilfe zu den Menschen bringen kann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt so einen Stoff, den nehmt ihr zu euch, ohne es möglicherweise zu merken. Und diese Chemikalie sorgt gerade für Schlagzeilen. Bisphenol A, kurz BPA. Vielleicht habt ihr es nicht so richtig auf dem Schirm, aber dieser Stoff begegnet uns im Alltag, zum Beispiel in Lebensmittelverpackungen. Die Europäische Umweltagentur hat dazu Daten in einer Studie vorgestellt und die Hauptaussage ist, die meisten untersuchten Erwachsenen in Europa sind im Alltag viel zu viel diesem Stoff ausgesetzt. Mehr zu dem Thema weiß Anne Preger aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie sieht das aus bei uns in Deutschland, Anne?
Also auch bei uns in Deutschland ist es so, dass die untersuchten Erwachsenen stark belastet waren. Nämlich bei rund 83% der Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Land wurden kritische Gehalte an Bisphenol A, also BPA, im Urin gefunden. Und das deutet darauf hin, diese Urinwerte, dass die Menschen halt im Alltag mehr von diesem Stoff aufnehmen, als laut den europäischen Behörden gesund ist. In anderen Ländern war es sogar noch krasser. Also in Frankreich und Portugal zum Beispiel, da waren alle Erwachsenen in der Studie zu stark belastet.
Das klingt jetzt erstmal so, dass wir alle denken, oh Gott, deswegen lass uns das bitte aufdröseln. Erstmal Bisphenol A, was ist da so für ein Gesundheitsrisiko zu erwarten?
Also aus Tierversuchen schließen Fachleute, dass wenn man das über eine längere Zeit aufnimmt, dass diese Chemikalie in das Hormonsystem des Körpers eingreift. Sprich, da besteht der Verdacht, dass Bisphenol A die Fruchtbarkeit verringern kann und auch dick machen kann. Außerdem kann die Haut allergisch reagieren, Augen können geschädigt werden und auch offensichtlich kann das Immunsystem geschwächt werden. Diese Risiken werden gesehen.
Wie kommt das in meinen Körper?
Übers Essen, übers Atmen, über die Haut, also ganz verschiedene Wege. Was daran liegt, dass Bisphenol A in ganz vielen Alltagsgegenständen drin sein kann, also zum Beispiel in der Kunststoffbeschichtung, in Konservendosen innen drin oder in Lebensmittelverpackungen oder in CDs, DVDs, Elektronikgeräte wie Smartphones, da kann es laut Umweltbundesamt auch drin sein. Oder zum Teil sogar auch in Wasserleitungen in deinem Zuhause, falls du in einem Haus wohnst, wo vor ein paar Jahren mal die Wasserleitungen saniert wurden und nicht einfach nur neue Rohre verlegt wurden, sondern die alten einfach mit Kunststoff ausgekleidet wurden innen drin, mit Epoxidharzen. Da kann das auch rauskommen.
Okay, das sind jetzt nicht so schöne Beispiele, weil viele Dinge, die machen wir einfach so und nehmen das dann quasi mit auf. Und ich erinnere mich auch, irgendwas war doch auch mit Wasserflaschen und BPA, oder?
Ja, da war was. Das war ein größeres Thema mal 2011, wo die EU entschieden hat, dass Babyfläschchen BPA-frei sein müssen. Und wenn man heutzutage mal so eine Flasche zum selber wiederbefüllen kauft für einen Sport oder so, dann kann man halt darauf achten, dass die BPA-frei sind. Oder man kauft direkt welche, die aus Edelstahl sind und nicht aus Kunststoff. Du musst allerdings keine Sorgen haben bei Sprudelflaschen aus dem Supermarkt, weil da ist es in der Regel nicht drin. Die bestehen nämlich aus einer anderen Art von Kunststoff.
Okay, also ich frage mich jetzt, hat die EU da irgendwie geschlafen? Also weil wir alle irgendwie zu viel von diesem Stoff aufgenommen haben bisher? Oder ja, wie kann man das hinkriegen, die Bevölkerung zu schützen?
Also ein ganz entscheidender Punkt ist da der Grenzwert. Also die Frage ist so ein bisschen, ja, was ist denn eigentlich wirklich gerade noch so okay als tägliche Aufnahme von diesem Bisphenol A im Körper und ab wann wird's ungesund? Und diese sogenannte tägliche tolerierbare Aufnahmemenge, im Englischen TDI, die wurde dieses Jahr von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit runtergesetzt. Und zwar um den Faktor 20.000. Das heißt, bis
das klingt
April...
viel.
Genau, galt es noch als vertretbar, wenn ein Erwachsener täglich pro Kilogramm Körpergewicht 4000 Nanogramm von dem Zeug aufnimmt. Seit April liegt dieser Grenzwert jetzt aber bei 0,2 Nanogramm.
Da,
also 20.000 mal niedriger.
Das ist krass. Also erklärt natürlich auch, warum man da jetzt in dieser
Studie...
Warum
alle belastet sind.
Ja, genau, warum alle belastet sind. Aber
genau so.
Wahrscheinlich auch Gründe, dass man das so gemacht hat.
Genau, also die Europäische Umweltagentur, die sagt halt, das ist einfach krass. Deren Direktorin meint, ja, BPA ist ein deutlich größeres Gesundheitsrisiko als bisher angenommen. Was aber auch dazu gehört, ist zu sagen, dass nicht alle Fachleute zustimmen. Also in Deutschland haben wir für sowas zum Beispiel das Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin. Und das ist nicht ganz so besorgt und kommt nach der Auswertung von Studien auch auf einen Wert, auf eine kritische Aufnahmemenge. Die liegt aber deutlich näher an dem alten Wert und nicht so niedrig wie der neue Wert auf der europäischen Ebene. Man kann natürlich aber trotzdem sagen, die Tendenz ist eindeutig. Also je weniger von diesem Zeug Bisphenol A, BPA man aufnimmt, desto besser ist es für die eigene Gesundheit.
Okay, die einen sind ein bisschen alarmierter sozusagen und die anderen sagen, ja, halt mal beiflach. Ja. Aber wenn ich das jetzt vermeiden möchte, was wäre ein guter Anfang?
Lebensmittel frisch und möglichst unverpackt kaufen, auf Dosen verzichten und wenn du Lebensmittel lagerst zu Hause, dann lieber nicht in Kunststoffbehältern, sondern in Glas- oder Keramik- oder Edelstahlbehälter. Das wäre so ein ganz guter Anfang.
Sehr gut. Vielen Dank für die Info. Anne Preger war das aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wir haben über die Chemikalie Bisphenol A gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Baden-Württemberg kann sich messen mit Kalifornien, zumindest wenn es um die Innovationsfähigkeit geht. Das sag nicht ich, sondern das steht in einer Studie. Heute hat das Institut der Deutschen Wirtschaft die rausgebracht, das IW, mitveröffentlicht. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Das finde ich ehrlich gesagt schon krass, weil Kalifornien gilt ja so als Top-Startup-Tech-Region.
Auf jeden Fall, ja. Also Baden-Württemberg muss sich aber einfach nicht verstecken. Was die Innovationsfähigkeit angeht, das ist der Schluss, den das Institut der Deutschen Wirtschaft eben zieht. Dritter Platz in dem Ranking hinter den US Bundesstaaten Massachusetts und Kalifornien, also das eine Heimat des klangvollen MITs und das andere ist die Heimat des Silicon Valleys.
Und direkt danach Baden-Württemberg. Mhm. Wie wurde das denn gemessen?
Also es wurden 13 Indikatoren definiert, die das messbar machen sollen. Beispielsweise die Zahl der Gründungen, Ausgaben für Forschung und Entwicklung oder die Anmeldung von Patenten. Aber auch wie die Hochschullandschaft aussieht. Und verglichen wurden 121 Regionen in den USA, Schweden, Polen, Italien, Ungarn, Österreich und Deutschland. Also das ist vielleicht so ein bisschen der Wermutstropfen für die Baden-Württemberger. Es fehlen schon noch global ein paar wichtige Player, wie beispielsweise China, Indien, Frankreich, Japan, Singapur und. Also ließe sich jetzt auch nochmal beliebig verlängern.
Okay, ja, I see. Aber trotzdem schon ganz schöne Schwergewichte dabei, wie zum Beispiel die USA. Wie schneiden denn andere Regionen in Deutschland ab?
Also ganz unterschiedlich. Es gibt neben Baden-Württemberg auch andere Bundesländer und Regionen, die sehr gut abschneiden. Bayern liegt auf Platz 7, Hessen auf Platz 9. Nachholbedarf haben aber zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern mit Platz 61 und Sachsen-Anhalt mit Platz 79. Wobei Axel Plünicke, der Arbeitsmarkt- und Innovationsexperte des IW, der an der Studie mitgearbeitet hat, die Ergebnisse im Grundsatz eigentlich ganz positiv sieht.
Insgesamt bin ich etwas überrascht, dass durchaus Deutschland in der Spitze gut abschneidet, aber auch der Abstand zwischen den besten Regionen und den schlechtesten Regionen in Deutschland kleiner ist als beispielsweise in den USA oder in anderen Ländern in Europa.
So, dazu hat auch beigetragen, dass die Stadtstaaten bei dieser Studie in die umliegenden Bundesländer integriert wurden, einfach weil das ein relatives Alleinstellungsmerkmal in Deutschland ist. Und um das international vergleichbar zu machen, hat man die zusammengefasst. Also beispielsweise wurde Berlin mit Brandenburg zusammengefasst. Und davon muss man ganz klar sagen, hat Brandenburg auch sehr profitiert.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wahrscheinlich ohne Berlin wären sie deutlich weiter hinten gelandet.
Also im vergangenen Ranking, das im letzten Jahr veröffentlicht wurde, kam Brandenburg alleine auf Platz 62. Und jetzt dieser Verbund Berlin-Brandenburg zusammen auf Platz 11.
Ah ja.
Also da hat das Flächenland schon sehr von der Großstadt profitiert, sagt Axel Plünnecke.
Was natürlich auch sehr stark an der Forschungsstärke Berlins liegt, wo wir eben sehr starke Digitalunternehmen haben, Hochschulen, die sehr forschungsstark sind, andere Forschungseinrichtungen. Und daher ist diese Gesamtregion mit dem Umland auch im Gesamtranking mit Platz 11 schon sehr gut positioniert. Und gerade die Stärke von Berlin-Brandenburg ist halt das Thema Wissen, Verfügbarkeit, hochqualifizierte, auch Zuwanderer, die in der Region arbeiten und in den Hightech-Unternehmen beschäftigt sind.
Ja, und das ist schon so als Muster erkennbar, dass überall dort, wo sich so Cluster bilden, also vor allem eine breite Hochschullandschaft vorhanden ist, junge Unternehmen sich dann ansiedeln, auch weil Studierende Startups gründen, dass da richtig was abgeht, also zum Beispiel in Berlin, aber auch in München.
Aber ist das auch außerhalb von solchen, ich sag mal, Millionenmetropolen möglich?
Ja, das ist möglich, sagt Axel Plünnecke.
Wenn wir jetzt beispielsweise Sachsen-Anhalt ansehen, da haben wir mit Magdeburg einen interessanten Standort, wo ja auch eine große Intel-Investition jetzt stattfinden soll, was auch sicherlich in Zukunft Sachsen-Anhalt im Forschungsranking auch ein Stück weit nach vorne bringen wird.
Oder aber auch beispielsweise die Region Mainz-Darmstadt. Also klar sind zwei Bundesländer, ne? Mainz mit Rheinland-Pfalz, Darmstadt mit Hessen. Da sind relativ große Hochschulen vorhanden, da gibt es Forschungseinrichtungen. Es ist aber auch ein großes Biotech- und Pharma-Cluster entstanden mit Merck und BioNTech beispielsweise. Also es muss nicht unbedingt so die eine Megametropole sein, die das denn zieht. Vielmehr ist wichtig, dass dort geforscht wird und dass eben auch an Hochschulen ausgebildet wird.
Das klingt so ein bisschen so, als wäre der Abgesang auf die deutsche Wirtschaft, das hört man ja gerade ziemlich viel, dass es ein bisschen unbegründet ist.
Also so ganz einfach ist es nicht. Die StudienmacherInnen, die kommen zu einem sehr gemischten Fazit. Deutschland ist in vielen Bereichen aktuell ganz gut aufgestellt, hat eine wirklich starke industrielle Basis. Es werden relativ viele Patente angemeldet, es wird viel geforscht, aber wir haben schon jetzt einen Fachkräftemangel und Deutschland investiert einfach viel, viel, viel zu wenig in die Zukunft und in die Bildung und ganz grundsätzlich in so basale Dinge wie Lese- und Schreibefähigkeit von GrundschülerInnen beispielsweise, aber auch in die MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und da lebt man so ein bisschen, hat man den Eindruck von der Vergangenheit.
Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova-Team darüber, warum Baden-Württemberg fast so innovativ ist wie Kalifornien.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir gehen jetzt nochmal zurück in die Schule. Wer von euch war denn so der Klassenclown oder der absolute Störenfried? Die Person, die gerne mal eine Ermahnung vom Lehrer, von der Lehrerin bekommen hat. Vielleicht gab es auch mal einen blauen Brief oder einen roten. Ich weiß gar nicht mehr, was schlimmer war, ehrlich gesagt. Tadel waren auf jeden Fall auch schlimm und so Einträge ins Klassenbuch. Das sind so Ermahnungen, Maßregelungen, das kennt man noch aus der Schulzeit. Und wenn wir das jetzt übertragen, sowas gibt es im Deutschen Bundestag tatsächlich auch. Wenn Abgeordnete nämlich in so Plenarsitzungen sitzen und stören und andere beleidigen, reinreden, dann gibt es eine Verwarnung, meistens in Form von so einem Ordnungsruf. Und die mit Abstand meisten von diesen Ordnungsrufen haben in der aktuellen Legislaturperiode PolitikerInnen der AfD kassiert. Insgesamt 50 an der Zahl. Mehr dazu hört ihr jetzt von Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben.
Frau von Storch, ich hatte deutlich gemacht, bei Zwischenrufen wird die Maske aufbehalten. Das steht so in der Allgemeinverfügung. Das ist jetzt ein Ordnungsruf für Sie.
Herr Kollege de Vries, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf für Sie sind bescheuert.
Herr Helferich, für die Bezeichnung Behördenextremist erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf.
Herr Kollege Brandner, für den Ausdruck, Sie sind ein Lügner, erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf.
Der Ordnungsruf ist als Instrument in der Geschäftsordnung des Bundestags verankert. Er kann vom Bundestagspräsidium verhängt werden, wenn die Ordnung und Würde des Bundestages verletzt wird. Also wenn einer den anderen zum Beispiel im Parlament beleidigt. 50 Ordnungsrufe wurden bis zur Hälfte der Legislaturperiode bereits ausgesprochen. So viele wie in der gesamten vorigen Legislaturperiode, hat eine Auswertung der Bundestagsprotokolle ergeben. Hat sich die Debattenkultur im Parlament also verschärft?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Zeichen der Verschlechterung der politischen Kultur und auch einer gewissen Polarisierung, die wir eben auch im Parlamentsplenum mittlerweile da sehen.
Sagt Danny Schindler, Politikwissenschaftler an der Uni Halle und Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung.
Ja, das spiegelt die gesellschaftliche Stimmung ein Stück weit wider und verstärkt eben die Polarisierung, die wir da sehen. Es ist schon eine Gefahr, dass sich da was bewegt, weil das ist das Herz unserer Demokratie, das Hohe Haus, und wie da miteinander umgegangen wird, welche Gepflogenheiten da auch vorzufinden sind, das hat schon auch eine gewisse Auswirkung auf die gesamtgesellschaftliche Lage.
Die Zunahme an Ordnungsrufen liegt aber nicht nur an dem aktuellen Druck für die Ampelkoalition, im Angesicht von Krieg und Inflation viele Probleme gleichzeitig lösen zu müssen. Denn die meisten haben Abgeordnete der AfD-Fraktion erhalten. Spitzenreiterin mit 10 Ordnungsrufen ist dabei die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch, dicht gefolgt von ihrem Parteifreund Stefan Brandner mit 7.
Das ist wenig überraschend, weil wir das auch aus vielen Landesparlamenten schon kennen. Was letztlich daran liegt, dass auch der taktisch-strategische Schwerpunkt der Fraktionsarbeit offenbar auf einer eher aufmerksamkeitsmaximierenden Logik liegt, also auf Verstößen gegen parlamentarische Gepflogenheiten und auf Provokationen, also beispielsweise durch eben Ordnungsrufe, bewusst provozierende Interventionen bei Plenardebatten. Und da ist der Ton insgesamt schon aggressiver geworden, auch in den Parlamenten.
Und die Wiederholungstäter und Täterinnen bei der AfD zeigen ja, dass der Ordnungsruf nicht wirklich abschreckend wirkt. Teilweise sei er vielleicht sogar das Ziel, vermutet Politologe Schindler. Kann das Instrument also wirklich die Ordnung und Würde des Bundestages schützen? Oder bringt es in Wirklichkeit gar nichts?
Ja, der Ordnungsruf ist ja eines von mehreren Instrumenten, die da mehrstufig zur Anwendung kommen können. Und klar, ein Ordnungsruf kann zunächst ignoriert werden, aber in einer weiteren Stufe, also wenn der Ordnungsruf 3-mal erfolgt ist, kann auch das Wort entzogen werden. Und es gibt auch noch die weitere Stufe, ein Ordnungsgeld zu verhängen seit 2011 bis hin zum möglichen Sitzungsausschluss.
Ein Ordnungsgeld in Höhe von 1.000 Euro musste Anfang Juli der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi zahlen im Rahmen einer Debatte über das sogenannte Heizungsgesetz. Da wollte die Union Wirtschaftsminister Robert Habeck aus dem Bundesrat herbeizitieren. Und Schrodi hatte daraufhin der Unionsfraktion und dem CDU-Tagungspräsidiumsmitglied gemeinsame Sache mit Faschisten vorgeworfen. Nur um die Regierung verächtlich zu machen, polterte er. Für Bundestagspräsidentin Bärbel Baas ein zu scharfer Angriff.
Und ich erteile dem Abgeordneten Michael Schrodi dafür ein Ordnungsgeld.
Ich habe weder einen Ordnungsruf noch sonst eine Mahnung in meinen 6 Jahren im Bundestag erhalten. Es musste also einiges passieren.
Sagt dazu heute mit etwas Abstand Michael Schrodi selbst. Das Ordnungsgeld, das hatte er damals akzeptiert und sich beim Präsidium auch entschuldigt.
Und ich bin sonst ein umgänglicher, ruhiger und sachorientierter Bundestagsabgeordneter und werde es weiterhin außen Hand haben. Aber ich bin auch ein Freund klarer Worte. Und wenn es um die Verächtlichungmachung unseres Parlaments geht, dann werde ich auch da wieder klare Worte finden. Aber ich werde sie in der Form anders vortragen.
Wenn ein Ordnungsruf genau diesen Effekt wie bei Schrodi hat, dann wäre sein Ziel eigentlich erreicht. Dass sich AfD-Abgeordnete davon einschüchtern lassen, glaubt Parlamentarismusforscher Schindler allerdings nicht.
Also auf dieser niedrigsten Stufe wird man da wenig erreichen. Es kann aber ja auch nicht Sinn und Ziel sein, demokratisch gewählte Abgeordnete von Sitzungen auf Dauer auszuschließen. Das kann ja nicht das Ziel sein, sondern ein Plenarsaal ist ja wichtig als Bühne für die parlamentarische Auseinandersetzung, für den parlamentarischen Meinungsstreit.
Das aktuelle Instrumentarium muss also ausreichen. Wer es missbraucht, sollte sich aber schon fragen, ob er im Parlament wirklich an der richtigen Stelle ist.
Die meisten Ordnungsrufe gab es für die AfD in der laufenden Legislaturperiode, nämlich insgesamt waren das schon 50 Stück. Mehr dazu habt ihr gehört von Matthias von Lieben aus dem Deutschlandfunk Nova Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Badeunfälle mit tödlichem Ausgang. Darüber haben wir bei Deutschlandfunk Nova in diesem Jahr häufiger berichtet, leider. Und damit sich daran was ändert, fordert die DLRG jetzt mehr Warnschilder an gefährlichen Stellen. Und das bitte in mehreren Sprachen. Das ist die Idee. Über den zurückliegenden Badesommer und die Maßnahmen für die Zukunft spreche ich mit Katharina Dauer vom DLRG. Wie war denn dieser Sommer aus Sicht von Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmern bisher?
Ja, also man kann sagen, dass insgesamt die diesjährige Zahl der Badetoten Gott sei Dank unter der des Vorjahres liegt. Wir hatten jetzt bis zum Stichtag 10.09.2023 mindestens 263 Menschen, die bei Badeunfällen in Deutschland ums Leben gekommen sind. Das sind 41 weniger als zum gleichen Zeitpunkt in 2022. Ja, als Grund kann man dafür nennen, dass wir natürlich auch einen etwas nasseren Sommer hatten und ja, vergleichsweise dann eben weniger Badetote hatten als im vergangenen Jahr.
Gibt es denn Gewässerarten, die besonders gefährlich sind?
Ja, natürlich an Flüssen, Kanälen ist das Schwimmen besonders gefährlich. Da spielt natürlich der Schiffsverkehr eine ganz, ganz große Rolle. Am Rhein jetzt hier beispielsweise, was ja uns vorrangig betrifft bei der DLRG Kaublorelei. Und natürlich auch dann die oftmals unterschätzten Strömungsverhältnisse in diesen Gewässern. Die sorgen dann eben dafür, dass das eine unkalkulierbare Gefahrenquelle für vielleicht auch unsichere Schwimmer wird oder auch ein Problem darstellt für scheinbar sichere Schwimmer, die eben diese Verhältnisse unterschätzen. Und es besteht ja auch nicht ohne Grund, beispielsweise an einer der größten Schifffahrtsstraßen in Deutschland, auch absolutes Badeverbot.
Also am Rhein. Das bedeutet, Sie haben sich ja überlegt vom DLRG, wir möchten das gerne ändern und noch weniger Badetote haben. Und deswegen die Idee, Warnschilder mit Hinweisen in mehreren Sprachen aufzustellen. Warum das?
Wir haben jetzt eben schon was zur Gesamtzahl gehört, aber auch angesichts zahlreicher Badeunfälle von Migrantinnen und Migranten in diesem Jahr. Also wir wissen gesichert von 18 Fällen, in denen eben Menschen aus anderen Ländern ums Leben gekommen sind, fordert die DLRG eben nun mehrsprachige Warnschilder und auch Tafeln an Gewässern, dass man vielleicht da auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leistet. Bei anderen Nationalitäten ist vielleicht oftmals sind die Berührungspunkte mit dem Thema Wasser oder generell auch Gewässern vielleicht auch ganz, ganz anders. Und da werden die Gefahren dann mitunter noch weiter unterschätzt.
Aber es gibt doch auch Schilder, wo man gar keine Sprache quasi braucht. Also vor meinem inneren Auge sehe ich diesen Schwimmer, der ins Wasser springen will und das ist dann durchgestrichen. Also quasi ein Bild, was eigentlich jedem, egal auf welcher Sprache, klar macht, hier bitte nicht schwimmen, oder?
Ja, das ist absolut richtig. Aber da ist eben die Sache, das Schild wird entweder oftmals übersehen oder man denkt sich dabei auch, das wird schon nicht so schlimm sein. Oder aus welchen Gründen dort auch immer ein Badeverbot besteht, ist ja bei diesem reinen Symbolschild nicht ersichtlich. Und wenn wir eben Warnschilder und Warntafeln haben und dort auch darauf hinweisen können, da wird Strömung generiert, da ist eine Schifffahrtsstraße, da entstehen Strudel, und so weiter, dann hoffen wir eben von der DLRG, dass wir einen Teil Aufklärungsarbeit leisten können und dann dementsprechend vielleicht das Verständnis ein bisschen geweckt wird, dass man an diesen Stellen vielleicht nicht unbedingt schwimmen gehen sollte, ja, sondern lieber auf das Freibad oder den bewachten See zurückgreifen sollte.
Da kann man natürlich auf jeden Fall dann mehr Infos rausziehen als nur so ein Männchen, was quasi nicht ins Wasser springen soll. Genau. Regelt das eigentlich gerade jede Stadt und jede Kommune für sich, was man für Schilder aufstellt?
Ja, genau. Also momentan ist es noch so, dass die Kommunen dafür verantwortlich sind, sich um diese Beschilderung zu kümmern. An Nord- und Ostsee ist es ein bisschen anders. Da sind ja viele Kurverwaltungen auch, die dann den bewachten Badestrand ja auch mitunter unterhalten. Und da ist die DLRG mit im Boot. Wir haben ja auch unseren Partner Nivea. Und dort werden dann entsprechende Angebote auch für die Badestellenbetreiber an Nord- und Ostsee bereitgestellt, sodass dann auch nach Möglichkeit einheitliche Schilder dort aufgestellt werden. Das ist aber bis jetzt an den herkömmlichen Gewässern, wie hier an Flüssen und Kanälen, noch nicht der Fall. Das wäre aber natürlich sehr wünschenswert, dass wir hier auch eine einheitliche Beschilderung entwickeln können.
Das sagt Katharina Dauer vom DLRG. Die Idee ist, Warnschilder an gefährlichen Gewässern aufzustellen und das in mehreren Sprachen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.